Wieder bei euch zu sein im Spital. Und es ist auch sehr schön, dass der Helmut wieder bei uns predigt. Ich kriege den kaum mit, ne? Aber ich höre immer gute Rückmeldungen. Und vielleicht freut man sich, wenn der Helmut bei uns ist. Ja, vor einiger Zeit sind eine ganze Reihe Leute auf mich zugegangen und haben mir gesagt, sie würden sich eigentlich mal wünschen, dass wir als Gemeinde ein bisschen gründlicher die Offenbarung behandeln. Woran kann das liegen? Das kann vielleicht daran liegen, dass in letzter Zeit auch viele Katastrophen geschehen, viele Herausforderungen, viele Fragen sind, wo geht das Ganze hin mit dieser Welt? Und das ist ja so eine Sache, Offenbarung intensiver behandeln. Weißt du jetzt nicht, wie es dir so geht mit der Offenbarung? Manche sind ja da ganz schnell, dass sie sagen, bloß nicht dieses Buch, das ist so kompliziert, und das ist es wirklich. Ja. Bei einem Ausleger habe ich gesehen, das ist, der schreibt, das ist wie ein Ozean, ja, Ozean behandeln. Ja, man kann so eine kleine Pfütze oder so ein bisschen Wasser kann man schon ausschöpfen, aber ein Ozean, das ist schwierig. Und dann ist ja Offenbarung auch ein Buch, würde ich mal sagen, da wird auch manches Mal ziemlich viel spekuliert. Also ich erinnere mich so als Jugendlicher, da habe ich manchmal so Endzeitbücher durchgelesen, ja, und da wurde dann ganz genau erklärt, was alles kommt. Da habe ich zum Beispiel in einem Buch gelesen, wir sehen ja in Offenbarung 13, da ist ein Tier beschrieben, das aus dem Abgrund kommt und das hat dann irgend so ein Mahlzeichen und in diesem Buch stand, es könnte sein, bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass das Michael Gorbatschow ist, ja. So, und damals so als Jugendlicher hochinteressant, ja Mensch, was die alles wissen und ja Mahlzeichen, der hat ja auch irgendwie sowas an der Stirn, ne, das war nicht in dem Buch, aber war in einem anderen Zusammenhang, ja. Und man hat so nach ein paar Jahren merkt man, oh, veraltet das Ding, jetzt muss man was Neues holen, weil das passt nicht mehr, ja. Und sowas kann man immer aktuell im Internet finden oder wo irgendwelche Ereignisse sind, die sind gerade aktuell, fallen auf, ja, vielleicht ist es das, was da in der Bibel an dieser Stelle oder jener Stelle beschrieben ist und nach 20 Jahren merkt man nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Offenbarung so gedacht ist. Offenbarung ist Gottes Wort. Aber wir haben dann auch gesagt, ja, die Offenbarung steht in der Bibel. Und zwar an zentraler Stelle am Ende vom Neuen Testament. Und da sind so viele wichtige Dinge drin. Und wir können nicht einfach sagen, ja, nee, ist uns zu schwierig, machen wir gar nicht. Und wir hatten dann eine richtig gute Idee. Es gibt ja auch die Gemeinde in Spital und es gibt auch den Herwig. Und wir haben dann gesagt, dann machen wir doch einfach eine Einladung an den Herwig und laden ihn zu unserer Gemeindefreizeit ein. Und die schwierigen Stellen, die werden wir ihm dann mal so geben, dass er sich drum kümmert und er wird sicher jede Frage da beantworten können. Ja? Okay, dann haben wir schon mal einen Teil geklärt. Also wir freuen uns sehr, ja, und da merkt man ja auch die Zusammenarbeit, ne? Dass man so ein bisschen merkt, wenn man irgendeinem die Kompetenz fehlt, ja, dass man sagt, ja, gibt es eine Nachbargemeinde und da gibt es jemand, der weiterhelfen kann und so, wie auch immer. Na, ich denke nicht, dass Herwig jede Frage beantwortet, also fühl dich nicht überfordert. Ja? Aber es ist schön, dass du zugesagt hast. So. Und dann haben wir gesagt, da wollen wir jetzt hineingehen als Gemeinde. Wir wollen eine Predigtreihe dazu machen, also jedes Mal eine Predigt und sogar in die Hauskreise. Ja. Hatten erst so ein bisschen überlegt, geht das auch in den Hauskreisen? Und die Hauskreise haben gemeldet, sie wollen das vertiefen und da hineinkommen. Und deshalb möchte ich auch heute mit euch, jetzt habe ich so viel mich mit dem Thema Offenbarung beschäftigt, möchte ich mit euch da einsteigen in den ersten Abschnitt. Und könnte durchaus sein, wenn dann wieder jemand aus Villach kommt, demnächst in 2 Monaten, dass es dann weiter über die Offenbarung geht. Und der erste Abschnitt, den wir in der Offenbarung haben, den will ich mit euch gründlicher anschauen, der steht in Offenbarung, also Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Offenbarung 1, die Verse 1 bis 8. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin beschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor Gottes Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dieses Wort zu uns sprechen will. Und auch wenn manche Dinge schwieriger sind zu verstehen, danke, dass es uns herausfordern möchte, dass es uns korrigieren möchte, dass es uns stärken möchte im Glauben, Herr. Und wir wollen dich bitten um dein Reden, um dein Hören. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, eine Stelle finde ich besonders ermutigend bei dem, was wir da gelesen haben. Vers 3. Wir gehen nachher die einzelnen Versen noch genauer durch, aber Vers 3 ist doch etwas, was Hoffnung macht, wenn man sich mit diesem Buch Offenbarung beschäftigt. Da heißt es, selig ist. Ich weiß nicht, wie oft du dieses Wort so verwendest beim täglichen Gespräch, dass du sagst, selig. Ja, vielleicht sag mal manchmal, da war ich selig. Da habe ich mich richtig freuen können über etwas. Ja? Dann hat man doch diesen Begriff selig. Ja, das heißt, freuen darf sich, ermutigt darf sein. Der hat es gut, der ist gesegnet. Der was macht? Der das liest, ja. Es wird damals jemand im Gottesdienst vorgelesen haben. Ja, nicht jeder wird das Buch so gehabt haben. Man hat es vorgelesen, die anderen haben gehört. Und es wird die Aussage getroffen, selig ist, glücklich darf sein, der das liest. Ich habe von meinem ehemaligen Bibelschullehrer ein Buch gelesen. Der hat ein Buch geschrieben, die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht, Ulrich Neuenhausen. Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Also nicht dieses Buch hier, ne, sondern dieses Buch da. Ja, die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Und er bezieht sich genau auf diesen Vers ganz am Anfang von der Offenbarung und sagt, da haben wir ja die Verheißung drin, wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen, wenn wir es lesen, wenn wir hören, dann ist das nicht einfach so, man hat mal was Nettes gelesen oder gehört oder so, sondern das hat Auswirkungen, das macht glücklich, das ermutigt, das schenkt Freude. Ich weiß jetzt nicht, ob du gesagt hättest, ja, wenn ich dich jetzt vorher gefragt hätte, nenn mir mal ein Buch, wo du denkst, das macht glücklich, ja, ob du dann sofort gesagt hättest, ja, Offenbarung. Normalerweise ist es ja so, wenn ich so mit Leuten rede, dass sie sagen, ja, Offenbarung macht ja irgendwie Angst. Ja, man liest dann ganz viel von Katastrophen. Herwig ist dann in der Auslegung dafür mit zuständig. Ne? Man liest dann ganz viel über Katastrophen, über Probleme und Schwierigkeiten, die in diese Welt hineinkommen. Und das kann einen ganz schön Angst machen. Der Ulrich Neuenhausen, der erzählt, er hatte einen Freund, einen Bekannten, das war zur Zeit vom ersten Golfkrieg, und der hat sich so reingesteigert, der war gar nicht da, war in Deutschland, aber der hat sich so reingesteigert in diesen Krieg und hat diese Berichte in der Offenbarung gelesen und hat das miteinander irgendwie alles vermischt und hatte die ganze Zeit Angst und der ist richtig krank geworden. Und der Ulrich Neuenhausen hat gesagt, ja, das ist ja nicht die Absicht der Offenbarung. Hier lesen wir ja was ganz anderes am Anfang, sondern dieses Buch, da ist die Verheißung da, selig ist, glücklich zu preisen ist, der das liest, der das hört. Und da ist diese Perspektive ganz am Anfang ganz wichtig. Die Offenbarung ist nicht da, als erstes, um Angst zu machen, jedenfalls nicht Leute, die Folgendes machen. Steht ja weiter da, müssen ja den Zusammenhang sehen. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung. Und dann heißt es weiter, und behalten, was darin geschrieben ist. Ja? Also hier sind Leute angesprochen, die das behalten, was da drin geschrieben ist, die sich danach ausrichten, die danach fragen, was hat denn Gott zu sagen? Ja, mit der Offenbarung ist interessant. Das ist ja ein Buch, kann man sich auch so beschäftigen, ohne dass man das persönlich, dass es für einen persönlich irgendeine Rolle spielt. Ja, da kann man schon in die Kunstgeschichte gehen. Ja, man kann sich ganz alte Bilder anschauen. Das war immer spannend, auch in der Kunst Bilder zu malen. Ja, von den apokalyptischen Reitern zum Beispiel. Ja, oder von dem, was in der Offenbarung beschrieben ist. Und das kann man bestaunen und bewundern. Ah, interessant und so. Ja, du kannst sogar Hollywood-Filme anschauen, wo es um Themen geht von der Offenbarung. Ja, Weltuntergang hat Leute immer fasziniert. Und wie ist das mit dem letzten Krieg und lauter solchen Sachen. Also man kann sich faszinieren, ja, man kann sagen, hochinteressant, Weltuntergang, ja, gibt es nicht nur im christlichen Bereich Leute, die gerne über Weltuntergang reden und das alles nicht mehr so lange dauert und so weiter, kann man sich richtig reinsteigern, kann man sich richtig Angst einreden, kann man aber auch richtig philosophieren, aber das hat dann keine unmittelbare Relevanz mit der Beziehung zu Gott. Ja, jeder Nichtchrist kann sich in den Weltuntergang reinsteigern. Ja? Hier lesen wir, also nicht nur glücklich, die da lesen und die da hören, selig sind die da lesen und hören, sondern das auch bewahren, was darin geschrieben ist. Also die sich danach ausrichten, denen das wirklich wichtig ist. Wir sehen das noch weiter in diesen Abschnitten, dass es um Menschen geht, die hier besonders angesprochen werden, die eine Verbindung mit Gott haben. Für die anderen bleibt die Offenbarung wirklich ein Angstbuch. So muss man das sagen, weil die Offenbarung wirklich sehr deutlich vom Gericht Gottes spricht. Von der Begegnung mit Gott, spätestens nach der Auferstehung, wo man dann vor Gottes Thron steht und einem klar wird, Jesus ist der König. Wir haben vorhin gesungen, Jesus ist der König. Und es wird gleich auch begründet am Anfang, also selig ist der, der liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Warum? Denn die Zeit ist nahe. Wird begründet. Ja, die Zeit ist nahe, das, was da geschrieben ist, das sind nicht einfach nur so ein paar Visionen. Johannes hat einen schlechten oder guten Tag und hat da irgendwelche Visionen aufgeschrieben, sondern der hatte eine echte Begegnung mit Jesus Christus, der ihm genau sagt, schreibe. Schreibe, was du siehst. Ja, kommt ganz häufig in der Offenbarung vor, dieses, dass er Sachen sieht und dass er das dann schreibt. Und es wird gesagt, das sind eben Sachen, da kann man sich wirklich drauf verlassen. Es ist Gottes Wort, es geschieht und denn die Zeit ist nahe. Natürlich ist das mit nahe so eine Herausforderung, das auszulegen. Ja, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es geht natürlich immer nach Gottes Zeitplan. Ja, Gottes Zeitplan ist anders als unser Zeitplan. Es gab damals schon zur Zeit von den Aposteln das Gerücht, ja, kann gar nicht stimmen mit dem christlichen Glauben. Jesus ist ja noch nicht wiedergekommen. Ja, nach 20 Jahren hätte das doch schon sein sollen, ne? Oder nach 30 Jahren. Damals schon. Und der Apostel Petrus schreibt dann in 2. Petrus Kapitel 3, 8 bis 9. 2. Petrus 3, 8 bis 9 habe ich. Genau. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Ja? Also einmal wird da, sagt der Apostel Petrus, Gott hat einen anderen Zeitplan, als menschlich das ist. Und zum anderen hat er ein Ziel, und das kommt in der Offenbarung immer wieder auch zum Ausdruck, auch bei den Gerichten. Gott möchte, dass Menschen erkennen, dass er da ist, dass sie in Sünde sind und dass es darum geht, umzukehren zu dem lebendigen Gott, der richten wird über Lebende und über Tote. Das ist eine große Einladung zur Umkehr. Ja, am Ende der Offenbarung, im letzten Kapitel steht dann auch drin, ja, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, es ist so eine Einladung, dass Menschen umkehren zu Jesus, das Wasser des Lebens, da geht es um die Beziehung mit Gott, dass Menschen umkehren. Und hier haben wir das eben auch beim Apostel Petrus, der sagt, Gottes Zeitplan, das ist nicht so, dass man das eben so genau berechnen kann. Es ist anders, als das in menschlichen Vorstellungen ist. Also das ist erstmal, finde ich, eine Ermutigung, wenn wir das so lesen in Vers 3, und ich wünsche mir das bei uns in der Gemeinde, dass also, wenn wir die Offenbarung durchnehmen, dass wir immer daran denken, es gibt ja das große Ziel der Offenbarung. Gott befreit sein Volk, befreit aus allen Gerichten heraus, um am Ende den neuen Himmel und die neue Erde aufzutun. Bei der Beerdigung von der Waltraud, da wurde dann auch dieser Text gelesen aus Offenbarung 21, dass es kein Leid mehr geben wird und kein Schmerz und kein Geschrei. Das Erste ist vergangen, Neues ist geworden. Gott kommt. Ich finde das so schön, wenn Menschen sterben, die mit Jesus zusammen waren. Und es ist immer traurig. Ja, normalerweise, wenn ich hier saß, saß ich oft neben Waltraud. Das ist auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite so schön zu wissen, diese Person ist beim Herrn und wir werden uns wiedersehen. Und es wird ein Ort sein, wo kein Leid mehr sein wird, kein Schmerz und kein Geschrei. Das ist das große Ziel, ja. Und das nicht aus dem Blick zu verlieren, das wünsche ich mir, wenn wir dann die Offenbarung durchgehen. So, jetzt schauen wir mal den Text nach und nach an. Ihr könnt da gut mitschauen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Gleich am Anfang wird gesagt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Offenbarung, das kommt von Apokalypse. Ja, das Griechisch heißt das Apokalypsis, Offenbarung. Und Offenbarung heißt ja, etwas wird offenbar, etwas wird offensichtlich. Ja? Manche verstehen das so, ach, das ist so geheimnisvoll, niemand versteht irgendetwas. Das Gegenteil wird hier am Anfang gesagt. Offenbarung heißt, es wird etwas aufgetan. Gott möchte sich verständlich machen. Gott möchte etwas weitergeben. Und das ist ja das Besondere. Wir haben einen Gott, der mit uns reden möchte, der uns nicht im Unklaren lassen möchte, der uns informieren möchte. Ja, hier steht dann drin, der seinen Knechten, der seinem Knecht Johannes kundgetan hat. Ja, und Gott tut kund. Wir haben mit einem Gott zu tun, der redet, der sich kundtut, der sich mitteilt. Hier ist ganz interessant, ja, wie so der Aufbau ist. Wir sagen ja manchmal Offenbarung des Johannes. Hier gleich am Anfang wird gesagt, Offenbarung Jesu Christi. Und was ungewöhnlich ist hier in diesem Buch ist, dass das ja über sozusagen zwei Absender geht. Vielleicht kann ich mal die Folie haben, wo diese fünf Sachen da sind. Ja, da wird gesagt, okay, die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, der Vater gibt dem Sohn Jesus Christus die Offenbarung, um das dann einem Engel, ein Engel wird gesandt. Engel kommen ganz viel in der Offenbarung vor, ja, die dem Johannes auch einiges zeigen. Und dann kommt der Johannes und dann, an wen ist die Offenbarung gerichtet? Die Knechte Gottes. Knechte Gottes, ja. Das sind auch wieder diejenigen, die sich freuen dürfen, wenn sie die Offenbarung lesen. Die Knechte Gottes. Ich finde das so schön, wenn wir hier diesen Text anschauen, wie Menschen bezeichnet werden, die zu Gott gehören. Ja, da haben wir also einmal diesen Vers 2. Vers 1 schon, ja, die Knechte Gottes. Gott möchte seinen Knechten etwas zeigen. Dann haben wir aber auch später Vers 6, ja, wo gesagt wird, Gott hat uns zu Königen und zu Priestern gemacht. Ja. Da werden die Empfänger also genannt. Sie werden genannt Knechte Gottes, sie werden Könige genannt und sie werden Priester genannt. Ja, Knecht, ich weiß nicht, ob du gerne Knecht sein möchtest. Ja, wenn du so einen Arbeitgeber hast und sagst, im Grunde werde ich die ganze Zeit geknechtet bei dem, das ist wirklich sehr schlecht. Hier ist es aber doch toll, Gottes Knecht zu sein, das ist etwas Ehrenvolles. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der voller Liebe ist, der voller Gnade ist, aber wenn man Knecht ist, geht es auch darum, diesen Gott zu hören, auf diesen Gott zu hören, ja, zu fragen, was will der? Ein Knecht fragt, was will der Herr? Ja, und so werden die Menschen hier am Anfang bezeichnet als Leute, die sich fragen, ja, Gott, was möchtest du? Ich möchte auf dich hören. Du hast zu sagen in meinem Leben, das soll nicht einfach nur sein, dass ich da irgendwie offiziell zu einer Kirche gehöre, sondern es geht ja darum, dir wirklich nachzufolgen. Gott redet über Nachfolge und hier eben werden die Knechte genannt. Und dann werden sie genannt Könige und Priester. Ja, König, das ist natürlich eine Ehrenbezeichnung. Ja, ein Königtum. Menschen gehören zu Gottes Königreich. Ja, der Herr Jesus ist der König und die anderen, die zu ihm gehören, sind Prinzen, Prinzessinnen. Ach, das ist schön, diese Ehrenbezeichnung Gottes Königtum. Sie sind aber auch Priester, ja. Priester, das sind die Menschen, die Gott Opfer gebracht haben, die eine Verbindung mit Gott haben. Ja, da ist jetzt nicht der katholische Priester angesprochen, sondern da sind Menschen angesprochen, die das erlebt haben, dass sie zu Jesus gehören. Ich gehe gleich noch drauf ein. Die das erlebt haben, die sind Priester, ja. Jeder Christ ist ein Priester, ja. Ich weiß nicht, ob du so in deinem Umfeld sagst, so, ich bin Priester. Schauen die Leute erstmal ganz komisch. Was ist das denn? Aber das haben die Priester auch gemacht. Sie haben die Verbindung geschaffen zwischen Mensch und Gott. Ja, im alten Volk Israel, da ist das Volk Israel gekommen zum Priester, ja, und der hat die Verbindung zu Gott geschaffen im Tempel. Ja, und das Priestervolk, das hat auch die Aufgabe, Zeugnis zu sein, die Verbindung mit Gott zu schaffen, hinzuweisen auf Gott, da hat dieses Priestervolk Gottes eben diese Aufgabe. Wir sind also Knechte, Könige und Priester. So, dann geht es weiter. Dann schreibt Johannes, der ist auch Knecht Gottes, ja, der schreibt dann in Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Ja, ist interessant, mal zu schauen auf die Karte. Wir hatten vorhin von der Türkei gehört. Die Türkei war ja über viele, viele Jahre ein großes christliches Gebiet, wo es viele blühende Gemeinden auch gab. Die Offenbarung ist geschrieben worden an das Erdbebengebiet, war mehr hier, etwas weiter im Westen. Da war dieses Gebiet, an diese sieben Gemeinden ist die Offenbarung geschrieben worden. Und wir lesen dann in Kapitel 1, Vers 9, dass der Apostel Johannes auf der Insel Patmos in Verbannung gewesen ist. Ja, der war dort, weil er Gottes Wort weitergegeben hat, weil ihm wichtig war, Gottes Wort den Gemeinden weiterzugeben, Menschen, die Gott nicht kennen. Das gab Ärger, das gab Verfolgung, das gab Schwierigkeiten. Das merken wir dann auch bei diesen Gemeinden, dass es eben damals schon Verfolgung gegeben hat. So, und an diese Gemeinden ist praktisch dieses Buch gerichtet. Die Zahl 7 spielt in der Offenbarung eine besondere Rolle. Sie bezeichnet etwas in seiner Fülle, Vollkommenheit. Und da können wir von ausgehen, es geht also nicht nur an sich um diese 7 wirklich existierenden Gemeinden, sondern es geht um Probleme, die Gemeinden immer wieder haben, ja, wo es um Verfolgung geht, um Verführung und um die Frage, wie stehen eigentlich die Gemeinden zu Gott. Das ist dann interessant, bei diesen Sendschreiben durchzugehen, wo der Herr Jesus zu jeder einzelnen Gemeinde was zu sagen hat. Wäre interessant, wie denkt Jesus hier über Spital, über Villach, über die Gemeinde. Okay, also Johannes schreibt an diese 7 Gemeinden in Asien und er sagt ihnen erstmal diesen Gruß. Gnade sei mit euch und Friede. Ja, Gnade und Friede. Gott wendet sich diesen Gemeinden zu und es geht um den Frieden Gottes. Ja, das wird ja dann auch beschrieben, dass die Zeit kommt, wo es keinen Krieg mehr geben wird, kein Leid. Ja, hier dieser Friedenswunsch, Gnade und Friede. Ja, und dann ist interessant, dann wird die Dreieinigkeit beschrieben. Gleich am Anfang. Ja, Gott wird näher beschrieben als erstes. Der da ist und der da war und der da kommt, dann von den 7 Geistern vor seinem Thron. Ja, die 7 Geister, könnte man sagen, ja, was ist das jetzt? 7 Geister, sind das 7 Engel? Aber in der Offenbarung habe ich schon gesagt, da ist ja die Zahl 7 häufig genannt, um die Fülle zu beschreiben, die Vollkommenheit, ja. Und so denke ich, ist hier der Heilige Geist gemeint in seiner Fülle. Also nicht 7 Geister, sondern der Heilige Geist, aber der Heilige Geist in seiner Fülle. Und dann haben wir gleich Jesus, ja. Und von Jesus Christus in Vers 5. Jetzt ist interessant, wie Gott beschrieben ist. Gott, der da war. Und der da ist. Ja, für manche ist Gott nur etwas aus der Vergangenheit. Ja, damals hat man sich viel mal mit Gott beschäftigt, irgendwann im Mittelalter oder wann auch immer. Heute ist er nicht mehr so relevant. Hier wird gleich deutlich gemacht, Gott ist. Das war nicht nur was in der Vergangenheit mit Gott, sondern Gott ist immer noch. Ich erinnere mich noch, das war kurz, bin ja aufgewachsen in der DDR und wir durften da nicht auf der Straße missionarisch aktiv sein. Und dann kam die Wende und man durfte alles machen. Man durfte auf einmal auf der Straße missionieren. Und da kam eine Gemeinde von Westdeutschland und die hat gesagt, wir zeigen euch mal, wie man so auf die Straße geht. Und dann waren wir als Jugendgruppe da und haben Lieder gesungen. Und ein Lied, was wir häufig gesungen haben, war, Gott ist immer noch Gott. Gott, vielleicht kennt ihr das, ja? Und Gott ist immer noch da. Ja? Der ist nicht weg. Der ist immer noch da. Ja, in der DDR hat man versucht, das Vergessen auszulöschen und wegzureden. Aber Gott ist immer noch da. So beschreibt sich ja Gott dann auch noch in Vers 8. Ich bin. Ich bin. Das erinnert an Mose, als er da in Midian war, am Berg Horeb, als er da gewesen ist. Und auf einmal Gott begegnet und Gott stellt sich ihm vor, ich bin, der ich bin. Israel war ganz lange in der Sklaverei gewesen und die haben zu Gott gerufen. Aber war sicher auch die Frage, ja, jetzt warten wir Jahrhunderte lang, was ist denn mit Gott? Und dann kommt Gott und sagt, ich bin, der ich bin. Und es gibt ganz viele Parallelen zwischen Offenbarung und 2. Mose, ja. Wir lesen dann, wie Gott in Ägypten ganz viele Plagen schickt. Bei manchen ist Israel mit dabei, bei manchen nicht. Ganz viele Plagen mit dem Ziel, Gott will sein Volk aus dieser Sklaverei bringen und in das gelobte Land bringen. Und natürlich viel universaler in der Offenbarung, wo Gott auch Plagen schickt, die an Ägypten erinnern. Wasser wird zu Blut zum Beispiel oder Heuschrecken werden genannt. Ja, also die an die Plagen von Ägypten erinnern mit dem Ziel, ja, diesmal nicht das kleine Land Israel allein, sondern dann der neue Himmel und die neue Erde. So, also Gott stellt sich vor und muss immer wieder erinnern, ich bin noch da. Und ich glaube, wir brauchen das auch manchmal, diese Erinnerung. Gott ist immer noch da. Der ist nicht nur in deiner Vergangenheit gewesen. Ich kenne manchmal ein paar Leute, die erzählen dann so begeistert von ihrer Vergangenheit und damals in der Jugendarbeit und wir haben das und jenes gemacht. Aber heute kriege ich von Gott so wenig mit. Ja? Gott ist immer noch da. Der ist immer noch da. Also ich bin, sagt Gott, ich bin das A und das O. Und das müssen wir uns vorstellen, das geht ja an diese Gemeinden, die auch Verfolgung erleben. Die hören, Gott ist immer noch da. Und dann heißt es nicht weiter, es wäre, könnte man ja erwarten, also in Vers 4, der da ist und der da war, sondern heißt es weiter, der da kommt. Und das macht deutlich, Gott wird diese Weltgeschichte nicht einfach so weiterlaufen lassen, sondern Gott hat konkrete Ziele, was da passiert. Bis hin eben zur Neuschöpfung von Himmel und Erde. Er kommt. Er wird eingreifen. Dann haben wir die sieben Geister Gottes, die werden später auch noch genannt. Wichtig ist hier schon das Wort Thron. Wir sind immer noch in Vers 4. Von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Wir haben in Kapitel 4 haben wir eine Vision von Johannes, der sieht den Thron Gottes. Bevor er die ganzen Gerichte beschreibt, die dann über die Erde kommen, sieht er den Thron Gottes. Und ich glaube, das ist so wichtig. In der Offenbarung kommt das Wort Thron über 40 Mal vor. Ist ein Schlüsselbegriff in der Offenbarung. Also geht nicht nur um Thron Gottes. Es gibt dann auch andere Throne, die aufgestellt werden. Also das Wort Thron. Aber es ist ja manchmal die Frage, wer regiert. Und auf der Erde hat man den Eindruck, dann, wenn man das so liest, die Offenbarung, es ist ja nur Chaos. Hat da Gott überhaupt noch was zu melden? Man sieht da so wenig. Und Johannes bekommt diesen Blick in Offenbarung 4 und sieht, Gott sitzt auf seinem Thron. Der geht da nicht weg. Ja, die Mächtigen kommen und gehen und jedes Denkmal mal fällt. Aber Gott bleibt auf seinem Thron sitzen. Wir haben im Alten Testament haben wir auch öfter mal so diesen Blick zu Gottes Thron. Oft in Krisenzeiten bei Hesekiel, da kam ein König nach dem anderen und wie geht's weiter und dann Zerstörung Jerusalems. Oder in Jesaja, Kapitel 6, da war der König gerade gestorben, der Jahrzehnte regiert hat und die bekommen einen Blick zu Gottes Thron und fühlen sich daran erinnert, Gott regiert immer noch, er ist der König. Und dann wird Jesus näher beschrieben, also der Heilige Geist, die sieben Geister in Vers 5, Jesus wird näher beschrieben. Welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige der Erde? Das ist etwas, was in der Offenbarung immer wieder vorkommt, dieses Thema. Also Jesus, der treue Zeuge, Jesus ist gekommen in diese Welt, um den Vater bekannt zu machen. Ja, und treuer Zeuge heißt, er hat ja nicht nur Predigten gehalten, wo es ganz leicht war, sondern Jesus war bereit, Zeuge zu sein, zum Beispiel vor Pilatus angesichts des Todes. Kurz vor seinem Sterben am Kreuz, wo er gerungen hat mit seinem Vater im Garten Gethsemane und sich gewünscht hat, wenn es möglich ist, diesen Weg will ich nicht gehen, aber dann ist er gegangen und war Zeuge bis zum Tod. Jesus, der treue Zeuge, und das erleben auch manche Menschen, die in der Offenbarung genannt sind, die bereit sind, für Jesus, für den Glauben in den Tod zu gehen. Jesus der treue Zeuge. Dann wird Jesus weitergeschrieben, der Erstgeborene von den Toten, die Auferstehung. Ja, und Erstgeborener in dem Zusammenhang macht auch deutlich, er war der Erste, aber es geht noch weiter. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt eine Auferstehung und das wird dann in der Offenbarung auch mehrfach beschrieben. Es gibt eine Auferstehung. Das sind alles so Sachen, die einen ermutigen und stärken. Ja, da verstehen wir auch, warum da drin steht, das Buch, das glücklich macht. Der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden. Er ist derjenige, der herrscht und der das letzte Wort hat und auch sagen wird. Dann wird beschrieben, wer gehört eigentlich zu Jesus? Ja, ich hatte schon gesagt, also die Knechte und Könige und Priester. Aber was musste da passieren? Und das wird beschrieben in Vers 5. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Ja, darum geht es, dass Menschen erkennen, das Wichtigste, was ich brauche, ist die Vergebung der Sünden. Und das hat Jesus angeboten. Der Herr Jesus hat so große Liebe gehabt, dass er am Kreuz gestorben ist. Das wird auch viel verwendet in der Offenbarung, wird dann von Jesus sehr häufig vom Lamm gesprochen. Das erinnert immer wieder daran, dass der Herr Jesus das Opfer gewesen ist für dich und für mich ganz persönlich. Das Lamm Gottes, das die Sünde dieser Welt trägt. Ja, also bevor man sich dann mit diesen ganzen Gerichten befasst, wird erstmal klargestellt, was haben wir für einen Herrn Jesus, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, ja, der uns zeigt, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals glaubte, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Diese beiden Seiten. Also so stellt Gott sich gleich am Anfang vor, als Dreieinigkeit, Jesus Christus wird beschrieben. Und dann, was in der Offenbarung auch sehr wichtig ist, da streiten sich die Ausleger so ein bisschen, wie oft das ist, aber eins ist Fakt, man kann die Offenbarung nicht verstehen, ohne ins Alte Testament zu schauen. Das ist nicht möglich. Und wo die Ausleger unterschiedlicher Meinung sind, wie oft das Alte Testament zitiert wird oder Verbindungen zum Alten Testament gezogen werden. Also am wenigsten sagen so ungefähr 250 Mal taucht das Alte Testament in der Offenbarung auf. Am wenigsten, ja. Und am meisten sagen, vielleicht sind es sogar 1000 Mal, dass das in Bezug zum Alten Testament gefunden wird. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Offenbarung zeigt, wie Gott zu seinem Wort steht. Das ist ja ein prophetisches Buch und ganz oft wird auf prophetische Bücher zurückgegriffen. Wir haben ja gelesen, die Weissagung behalten. Ja? Offenbarung, ein prophetisches Buch und ganz oft wird auf die Propheten zurückgegriffen und gesagt, was die gesagt haben, das ist Wahrheit. Das passiert. Da kann man sich drauf verlassen. Und hier haben wir in Vers 7 ein Mischzitat. Ja? Da heißt es, siehe, er kommt. Das Kommen von Jesus ist gemeint. Siehe, er kommt in den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen, alle, die ihn durchbohrt haben und werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf Erden. Und hier haben wir ein Zitat einmal aus dem Buch Daniel, was sehr, sehr häufig zitiert wird in der Offenbarung, und zwar ein Zitat aus Daniel 7, da wird einer beschrieben, der eben mit den Wolken kommt und Gott selber wird ja sehr häufig beschrieben als einer, der mit den Wolken kommt. Ja, wer fährt auf Wolken, Wagen, alte Lieder singen davon, die sich an Psalmen orientieren. Und in Daniel 7, 13 bis 14 heißt es, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. So, da haben wir genau diesen Hinweis, da kommt also einer mit den Wolken und der wird bezeichnet als Menschensohn. Ja, manchmal wundert man sich ja, wenn man so die Evangelien liest, ja, warum steht da immer Menschensohn? Ja, Jesus redet von sich als Menschensohn. Ja, ist ja klar, dass er ein Mensch ist, sieht ja jeder. Also das war nicht schwer zu erkennen. Jesus ist ja ganz Mensch geworden. Aber das war ein besonderer Titel, eine Verheißung aus diesem Buch Daniel. Er ist eben nicht nur der Mensch, sondern es wird Folgendes passieren dann in Vers 14. Der gab ihm Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienten sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Er wird dieses Friedensreich aufbauen. Also das ist das eine. Und wenn die Leser dieses Alte Testament kannten, haben die sofort gedacht, ah, Gottes Wort aus Daniel erfüllt sich. Und das zweite ist dann ein Zitat aus dem Propheten Zacharja. Ja, Jesus kommt wieder und auf einmal wird den Menschen bewusst, sie werden auf ihn schauen, den sie durchstochen haben. Ja, Jesus ist durchstochen worden am Kreuz von Golgatha für deine und meine Schuld. Und auf einmal wird es dem Menschen, Zacharja bezieht sich besonders auf Israel, aber hier wird auch deutlich gemacht, alle Geschlechter der Erde werden das auch erkennen. Sie werden Jesus sehen als den, der gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Es gibt so viele Leute, die Jesus ablehnen, aber einmal werden sie alle erkennen, Jesus ist wirklich der Mann von Golgatha, der auferstanden ist. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. So, das ist so die Einführung, die Hinführung, die wir da bei Johannes lesen und die schon richtig einführt in die Offenbarung hin. Ein Buch, das Mut macht, das stärken soll, nicht den Glauben verunsichern soll, sondern stärken soll. Jesus hat ein Ziel, Gott hat ein Ziel. Glücklich ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nah. Ein Grund, sich intensiver mit der Offenbarung zu beschäftigen. Amen.